Heute geht es um den Sinn und die Grenzen von Psychotherapie. Die heutige Folge richtet sich an Fachpersonen und an Privatpersonen gleichermaßen. An Fachpersonen richtet sie sich insofern, als dass ich mal gemeinsam mit dir, wenn du in einem Feld tätig bist, das so mit Psychotherapie, Beratung, Coaching, Pädagogik, Sonderpädagogik, soziale Arbeit, also so dieser berufliche Kontext, wenn du da unterwegs bist, dann möchte ich dich einladen, mal gemeinsam mit mir darüber nachzudenken, was ist eigentlich dein berufliches Profil? Was ist das, was du anbietest? Wie unterscheidest du dich von anderen Angeboten? Ist das, was du machst, Beratung, Psychotherapie, Coaching und so weiter? Also was ist, Supervision gehört auch dazu. Also was ist so deine eigene berufliche Expertise? Was ist das, was du da letztlich tust? An Privatpersonen richtet sich diese Folge vielleicht so im Sinne von eines Klärungshorizonts. Also so, ich möchte dir die Möglichkeit geben, mal darüber nachzudenken, falls du in einer Situation bist, wo du nicht so genau weißt, brauche ich vielleicht Psychotherapie, würde mir das gut tun, dann kannst du anhand dieser heutigen Folge mal überlegen, wie ist das eigentlich bei mir, was ist das, was ich wirklich brauche und was, wo ich sozusagen vorankomme, wo ich weiterkomme. Zunächst mal ist es so, dass in Deutschland ja relativ klar geregelt ist, wer Psychotherapie bekommt und wer nicht. Gesetzlich bezahlt die Krankenkasse Therapie dann, wenn eine psychische Erkrankung gegeben ist. Also Therapie heilt psychische Erkrankungen. Und es gibt ja quasi so Verzeichnisse, wo man nachschlagen kann, wo es klare Kriterien dafür gibt, zum Beispiel die ICD 10 bzw. 11 und dann das DSM. Also das sind so verschiedene Systeme, die für verschiedene psychische Erkrankungen ganz klare Kriterien benennen und auflisten, wo man sagen kann, da ist quasi eine Psychotherapie indiziert und dann wird es auch bezahlt von der Krankenkasse. Das ist sozusagen so die offizielle Sicht, die offizielle Seite und danach leben und arbeiten wir auch in diesem beruflichen Feld. Gleichzeitig ist natürlich die Frage, wo eine psychische Erkrankung beginnt und wo sie aufhört, also wo so die Grenze von es geht mir nicht gut, es ist irgendwie, irgendwas stimmt nicht in meinem Leben, ich habe vielleicht eine Krise. Also wo das sozusagen anfängt, in eine psychische Störung, als psychische Störung betitelt zu werden, das ist manchmal gar nicht so klar. Am Beispiel der Depression, zum Beispiel, wenn wir das mal so überlegen, etwa ist es so, dass man eine bestimmte Zeit in einem bestimmten Erlebensmodus sein muss. Also die zeitliche Komponente spielt hier sicherlich eine wichtige Rolle. Und das wird dann so in diesen Kriterienkatalogen dann auch genau definiert. Hinzu kommt aber so die Frage, ob es einem schlecht gehen muss dafür, dass man Psychotherapie bekommt. Also ist es eine zwingende Voraussetzung, angenommen, dir geht es gar nicht schlecht, also dir geht es ganz gut in deinem Leben oder dir geht es einigermaßen okay in deinem Leben und vielleicht würde dir aber quasi so diese Methodik, die in der Psychotherapie angewandt wird, vielleicht dennoch gut tun, voranzukommen in deinen Lebensprozessen. Und hier merkt ihr, wenn ich das so formuliere, da wird es so ein bisschen wackelig. Ja, so diese eigentliche Klarheit, die auch in der gesetzlichen Grundlage so verankert ist, das ist so, ist zum Beispiel das Fehlen von, ja, davon, dass es einem schlecht geht, ist das eigentlich etwas, wo man dann sagt, dann ist es eben nicht mehr Psychotherapie. Dann gibt es natürlich so eine ganze Reihe von verschiedenen Begriffen, die dann statt Psychotherapie verwendet werden, zum Beispiel Beratung oder Coaching. Und es wird ja teilweise auch was Ähnliches gemacht. Also es werden teilweise ähnliche Methoden angewandt. Und meine Kollegin Bettina Marconis, die hat es mal ziemlich gut auf den Punkt gebracht, dass eigentlich ja nicht wir als Fachpersonen bestimmen, ob das, was wir machen, Psychotherapie oder Pädagogik oder Coaching oder Beratung ist, sondern letztlich bestimmt das die Reaktion unseres Gegenübers. Also wenn ich zum Beispiel mit einem Kind arbeite, dann entscheidet letztlich das Kind oder das, was in dem Kind passiert, darüber, ob die gleiche Intervention, zum Beispiel die gleiche Art, auf eine Äußerung, ja, zuhörend, wohlwollend, verständnisvoll zu reagieren, ob das eben eine Situation, eine psychotherapeutische, eine pädagogische oder eine, vielleicht auch eine Bildungssituation ist. Also der Kontext und die Reaktion in unserem Gegenüber bestimmt letztlich, was es ist. Und man kann das nicht von außen so richtig festmachen. Natürlich kann man sagen, naja, bei Psychotherapie, das hat eine gewisse Tiefe. Das ist zum Beispiel so ein Kriterium, was ganz häufig verwendet wird, wenn man Psychotherapie und Beratung voneinander abzugrenzen versucht. Aber für mich ist das immer nicht schlüssig, so dieses Kriterium, weil ich kann ja dasselbe machen. Ich kann zum Beispiel einen bestimmten Satz spiegeln. Mein Gegenüber sagt mir etwas und ich versuche wirklich genau hinzuhören, versuche es wirklich genau zu verstehen und versuche dann in meinen eigenen Worten quasi das Wesentliche oder den Kern dessen, was ich da gehört habe, wiederzugeben und es wie so anzubieten, im Sinne von, habe ich dich da richtig verstanden? Das nennt man Spiegeln. Das ist eine ganz typische Technik, die häufig angewendet wird in der Psychotherapie, aber eben auch in der Beratung und auch in der Pädagogik. Also auch eine Lehrerin, zum Beispiel in einer Schulklasse, kann das manchmal machen, um zum Beispiel einen Redebeitrag eines Schülers zu verstehen und da irgendwie auch sowas wie einen Kontakt herzustellen. Ja, und was ist es dann? Also ich mache sozusagen dieselbe Technik, ich mache dieselbe Intervention, aber je nach Situation ist es dann eben was ganz anderes. Und je nachdem, wie tief das etwas verändert, vielleicht verändert es was auf einer ganz tiefen psychischen Ebene, das weiß ich ja auch vorher nicht unbedingt. Und dann könnte man sagen, naja, es verändert etwas so im Sinne von, dass es meinem Gegenüber dadurch auch nachhaltig besser geht, dann könnte man vielleicht sagen, es ist Psychotherapie. Aber wie gesagt, ich weiß das ja vorher nicht. Also als Fachperson, als Mensch, der hier sitzt und einfach sozusagen diese Technik anwendet, ich kann das so vorher nicht so richtig abschätzen, ob diese Tiefe dadurch entsteht oder ob die nicht entsteht. Das ist ja irgendwie auch immer so ein Versuch- und Irrtumsprozess, den ich da mache. Also ich probiere das halt mal zu spiegeln und dann sehe ich schon, was darauf erfolgt oder was eben auch nicht erfolgt. Der zweite Gedanke, der mich zweifeln lässt, ob das so ganz klar ist, was ist Psychotherapie und was ist es nicht, ist eigentlich ein soziologischer Gedanke. Und zwar, wenn man so die Bücher oder die Forschung von Eva Illus studiert, dann taucht dieser Gedanke immer wieder auf, dass Psychotherapie häufig eigentlich in einem Kontext oder in einer Welt, die ja sowas wie unüberschaubar und wo es eigentlich keine, also die unüberschaubar ist und wo es quasi keine so klaren moralischen Strukturen mehr gibt, wie zum Beispiel noch vor 50 Jahren in ganz vielen Ländern der westlichen Welt. Ja, darüber, was ist normal, was ist nicht normal, das löst sich ja überall auf. Das ist so eine Tendenz, die man in der wenn man soziologisch schaut, wie sich Gesellschaften entwickeln durch eine soziologische Brille, dann ist das etwas, was man quasi konstatieren kann. Also das scheint so zu sein in ganz vielen Gesellschaften überall auf der Welt, dass moralische Normen im Sinne von richtig und falsch, gut und schlecht, normal und nicht normal, dass das quasi eine Öffnung erfährt. Also ein Beispiel wäre Homosexualität, ja, was so in den 1950er Jahren, so direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, irgendwie noch ein ganz großes Tabu war, was in ganz vielen Gesellschaften heutzutage was völlig Normales ist. Oder ein zweites Beispiel wäre, dass man sich im Laufe seines Lebens quasi auch aus Partnerschaften löst. Also Eva Illus hat natürlich ganz viel Forschung gemacht, so im Hinblick auf Paarbeziehungen oder auch auf Datingverhalten oder ja, wie wirken sich soziale Medien oder wie wirken sich Dating-Apps eigentlich aus auf so diese Paarprozesse, Trennungen, neue Menschen kennenlernen, wie läuft das ab und so weiter. Also das ist so der Kern von der Forschung von Eva Illus. Und ja, was sie da sozusagen beschreibt, ist, dass eigentlich auf der soziologischen Ebene ganz viel sich verändert, also eben diese Offenheit entsteht und dass Menschen aber regelmäßig und systematisch durch die Bank weg ziemlich überfordert sind mit dieser neuen Offenheit. Das ist auch ein empirischer Befund, zu dem sie immer wieder hinkommt. Also sie hat sehr, sehr viele Interviews geführt, viele Hunderte, viele Tausende Interviews mit Menschen. Und ja, es gibt sowas wie eine systematische Überforderung oder ein Nicht-Klarkommen mit der Beschleunigung, die dadurch auch entsteht, dass ich all diese Möglichkeiten habe. Ja, also gerade wenn man dieses Beispiel der Dating-Apps mal genauer anschaut, dann ist es ja so, dass vor allem in Großstädten Menschen immer wieder neue Partner finden können. Und das bedeutet, das erzeugt so was wie einen Druck, dass wir denken, wir müssten quasi den perfekten Partner, die perfekte Partnerin für uns finden. Und das führt aber immer wieder zu sowas wie Frust und Enttäuschung mit den Menschen, mit denen man dann tatsächlich in eine Liebesbeziehung, in eine Partnerschaft, in eine Affäre reinstartet, weil die quasi nicht diesem Idealbild entsprechen. Und der Gedanke von Eva Illus ist es jetzt, dass quasi so diese äußere Situation, diese gesellschaftliche, was ja vor allem auch durch das Internet oder durch bestimmte technische Möglichkeiten hervorgerufen wird, also dass diese äußere Situation dazu führt, dass es Menschen wirklich schlecht geht. Also dass sie wirklich keine dauerhaften, stabilen, nachhaltigen Beziehungen aufbauen, sondern dass sie die immer wieder abbrechen, manchmal sehr überraschend, sehr kurzfristig abbrechen. Und das kann man ja heutzutage, das ist irgendwie moralisch nicht mehr, da ist keine große Hürde mehr dahinter. Das ist irgendwie moralisch heutzutage okay, wenn man das macht, wenn man sich entscheidet, ich möchte diese Beziehung nicht mehr, ja, dann beende ich sie. Und gleichzeitig, wenn man es aber jetzt wieder soziologisch anschaut, führt es in eine Beschleunigung, weil man dann eigentlich nur noch so in der Tendenz, also Menschen gehen dadurch nur noch so oberflächliche Beziehungen ein, sie lassen sich eigentlich nicht so richtig ein auf eine Partnerin, auf einen Partner, auch wenn es schwierig wird. Und dieses Gefühl von Oberflächlichkeit oder dieses Gefühl von Frust und Enttäuschtsein, das ist dann quasi dann wiederum ein Anwendungsfall für Psychotherapie. Und für Eva Illus gehört quasi Psychotherapie in gewisser Weise zu diesem ganzen Spiel mit dazu. Das fand ich irgendwie ganz spannend, so unterm Strich mal, wenn man sich so die Rolle anschaut, welche Funktion erfüllt eigentlich Psychotherapie in so einer komplexen Gesellschaft, die quasi immer offener wird, dann hat die eigentlich so eine komische Rolle von, ja, die den Müll irgendwie wegkehren. Oder ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Also so, es gab so in der sozialen Arbeit, so in den 1960er, 1970er Jahren, mal diesen Spruch, soziale Arbeit ist ja eigentlich sowas wie Kabinenschruppen auf der Titanic, weil damals quasi auch gesellschaftlich ganz viel kritisiert wurde und soziale Arbeit würde eigentlich ja nur die Symptome beseitigen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass eine offene Gesellschaft vergleichbar ist mit der Titanic, also dass da irgendwie ganz viel untergeht, sondern im Gegenteil. Also ich finde das richtig gut, dass es diese offene Gesellschaft gibt, dass wir quasi über Werte und Normen verhandeln können, dass wir die reflektieren können, dass wir die neu setzen können. Das ist kein Untergang, sondern das ist ein Fortschritt, so aus meiner Sicht. Dennoch, trotzdem ist es für mich ein bisschen vergleichbar, so dieser Gedanke des Kabinenschrubbens auf der Titanic, also Psychotherapie, räumt halt hinterher auf. Ja, die räumt so den anfallenden Müll weg, den psychischen Müll, den Seelenmüll, der letztlich dadurch entsteht, dass wir eigentlich auf einer gesellschaftlichen Ebene oder auf einer soziologischen Ebene eine Dynamik haben, die durchaus problematisch ist. Ja, und wenn wir von hier aus nochmal dann nachdenken, welche Rolle sollte Psychotherapie eigentlich haben, dann merke ich auch hier wieder, wie quasi das so zu bröckeln beginnt. Natürlich geht es Menschen dann auch schlecht und natürlich kann das dann auch einen, ja, also es kann Menschen in solchen Situationen, in so einem oberflächlichen Leben, in einem Leben, wo irgendwie keine stabile Bindung da ist zu einer Partnerin oder zu einem Partner, obwohl die vielleicht eigentlich sogar sehr ersehnt wird, wobei ich das auch nicht als Norm setzen möchte. Ja, also es kann natürlich auch sein, dass man auch als Single quasi glücklich und zufrieden sein kann, aber es kann auch sein eben, dass da ein sehr hoher Leidensdruck entsteht, weil eben diese Partnerschaft fehlt. Und in so einer Situation, da merke ich, da wird es bröckelig an der Stelle, weil Psychotherapie eigentlich da gar nicht wirklich den Kern oder die Ursache oder den eigentlichen Punkt, wo die Problematik herkommt, adressiert, sondern die räumt halt eigentlich nur auf. Und die Frage ist natürlich, wollen wir das als Gesellschaft? Also wollen wir so mit dieser Situation umgehen, dass wir sagen, okay, wir haben einfach so eine Offenheit und dann führt es halt dazu, dass es Menschen schlecht geht und dann machen die halt Psychotherapie und ja, arbeiten dann die ganzen schwierigen Emotionen durch, die dann entstehen. Aber für mich wäre dann auch die Frage, gibt es vielleicht auch etwas, was grundlegender ansetzt und was eigentlich so an dieses Grundphänomen der heutigen Zeit, so diese Oberflächlichkeit oder diese Schnelllebigkeit, also was da vielleicht ansetzt, und das ist aber für mich dann keine Psychotherapie. Ja, weil Psychotherapie ja auch so an die einzelne Person adressiert ist. Also das, klar, es gibt auch Gruppentherapien und so weiter, aber letztlich auch innerhalb der Gruppentherapien ist es ja so, dass Einzelpersonen an sich selbst arbeiten. Ja, dann der dritte Gedanke, den ich jetzt noch mit ins Spiel bringen möchte, ist ein Gedanke von Carl Rogers. Der ist auch schon ein bisschen älter, so in den 1970er Jahren hat Rogers ja so diese ganze humanistische Bewegung ins Leben gebracht. Also er war nicht der Einzige, der das gemacht hat, aber er war eine zentrale Figur. Und er hat immer davon gesprochen, dass Psychotherapie immer auch eine empowernde Wirkung hat in Bezug auf Politik und Macht. Also wenn Individuen quasi lernen, zu sich selbst zu stehen, wenn sie sich selbst erkennen, wenn sie selbst die eigenen organismischen inneren Regungen, also das, was in dir selbst vor sich geht, das, was du fühlst, das, was du denkst, wenn du lernst, das wirklich innerlich wertzuschätzen, wenn du lernst, innerlich zu dir selbst zu stehen, zu dem, was da ist, wenn du für dich selbst einzutreten, dann hat das ein durchschlagendes politisches Veränderungspotenzial. Das hat Rogers schon so in den 1970er Jahren formuliert und ich finde, das gilt heutzutage stärker denn je. Auch hier haben wir wieder eine Grenze von Psychotherapie. Also was ist das dann, wenn ich lerne, zu mir zu stehen und dann zum Beispiel als junger Mensch freitags nicht in die Schule gehe? Ja, weil ich zu mir stehe, weil ich merke, da ist so ein krasses Unbehagen in mir und ich kann das nicht mehr aushalten, ich will das nicht mehr aushalten. Die Klimakrise beschäftigt mich so sehr. Ja, so diese Aussicht auf eine Welt, wo sich nichts verändert, wo alles immer beim Alten bleibt, wo wir fossile Energieträger verbrennen und so weiter, das kann ich nicht mehr aushalten und ich stehe zu mir, ich merke, dass ich dieses Unbehagen unbedingt so ernst nehmen möchte, dass ich eben mich weigere, freitags in die Schule zu gehen und ich gehe stattdessen demonstrieren. Ja, und so dieser Prozess der inneren Annahme von Empfindungen, wie eben dieses Unbehagen, das ist ja etwas, was so in der Psychotherapie gelernt wird. Und gleichzeitig kann es aber dazu führen, dass ich dann eben auf die Straße gehe, dass ich demonstriere und dann hat dasselbe Phänomen plötzlich eine politische Dimension. Und auch da ist es wieder dasselbe, was passiert. Es ist ein inneres sich selbst ernst nehmen. Und gleichzeitig ist es aber nicht unbedingt Psychotherapie, ja, sondern Politik. Also auch hier sind die Grenzen von Psychotherapie und anderen gesellschaftlichen Phänomenen eher brüchig und fließend. Ja, und dann noch ein letzter Gedanke, der jetzt von mir sozusagen kommt. Ich selbst denke, dass wir ganz viele Methoden, die in der Psychotherapie angewendet werden, brauchen können für größere gesellschaftliche Prozesse. Psychotherapie ist, also Menschen, die psychotherapeutisch arbeiten, sind Expertinnen und Experten für komplexe, unüberschaubare Situationen, wo man nicht so richtig weiß, wie es weitergeht und wo es aber darauf ankommt, da irgendwie einen Weg zu finden. Und ich finde, dass wir ganz viele Methoden rausheben können aus dem Feld der Psychotherapie und können die quasi für ganz viele verschiedene gesellschaftliche Prozesse anwenden. Wir brauchen das ganz stark heutzutage in der Wirtschaft. Wir brauchen das ganz stark in der Politik. Also so das Thema Komplexität, ja, das spielt überall eine Rolle. Wir brauchen das in der Pädagogik, also in den Schulen, in den Hochschulen, Universitäten, in den Fachhochschulen. Also überall da, wo komplexe Probleme diskutiert werden, brauchen wir ein Handwerkszeug, das weiß, wie man mit Komplexität umgeht, wie man in einer unüberschaubaren, chaotischen, vielleicht überfordernden Situation einen klaren Kopf bewahrt und Möglichkeiten dafür erschafft, wie ein gangbarer Weg entsteht. Und da gibt es unglaublich viele tolle Methoden, Ansätze, Interventionen, die im Feld der Psychotherapie herangewachsen sind, wie in so einem Garten, ja, wo diese Art von Pflanzen wachsen können. Aber ich finde, wir dürfen diese Pflanzen ausgraben und dürfen sie in andere Gärten, in andere Felder hineinpflanzen und können mal gucken, wie sie sich dort auswirken. Wir haben heute überall auf der ganzen Welt diese Situation, dass Dinge unüberschaubar sind, dass, dass wir mit Ambiguitäten umgehen müssen, dass wir Ambivalenzen aushalten müssen und dass es darum geht, zu überlegen, wie kann hier etwas gelingen, so dass es für alle relevanten Beteiligten einigermaßen stimmig ist und passt. Ja, ich möchte jetzt mal in der Meditation dir so als kleine Nachdenkaufgabe geben. Wie ist denn das so bei dir eigentlich? Wie siehst denn du das? Also triff mal so diese Entscheidung. Geht es dir vor allem um dein eigenes psychisches Wohlbefinden? Also geht es dir schlecht? Hast du einen Leidensdruck? Und ist es ein Thema, was eigentlich du mit dir selbst klären musst? Also wo liegt die Ursache so? In dem, dass du zum Beispiel dich in bestimmten Feldern noch nicht selbst genügend annehmen kannst, dass du dich innerlich selbst ablehnst und dass du lernen möchtest, beispielsweise bestimmte Gefühle, bestimmte Gedanken, bestimmte Emotionen, bestimmte innere Impulse, die bei dir da sind, mehr zu akzeptieren, mehr innerlich zu dir selbst Ja zu sagen. Oder hast du das Gefühl, und das ist die zweite Möglichkeit, dass eigentlich in deinem Leben du dazu beitragen möchtest, mit anderen Menschen gemeinsam an schwierigen, komplexen Fragen zu arbeiten, Lösungen zu finden, gemeinsam mit anderen Menschen für Herausforderungen, die sich einfach in der heutigen Zeit ergeben. Und geht es da gar nicht so sehr persönlich um dich? Das kann auch belastend sein. Es kann auch so sein, dass du vielleicht einen gewissen Leidensdruck hast, weil eben diese Probleme nicht gelöst sind, aber es ist eben nicht so eine ganz persönliche Sache, die nur dich angeht, sondern es geht uns eigentlich alle gemeinsam an oder zumindest eine bestimmte Gruppe von Personen geht es gemeinsam an. Also du hast jetzt in der Meditation mal 3 Minuten Zeit, um dir für diese Frage ja mal so zu überlegen, wie ist das eigentlich so in deinem Leben? Die offenen, ungeklärten Dinge, liegen die eher bei dir auf der persönlichen Ebene oder liegen die eher dort, wo du mit anderen gemeinsam in Situationen drin steckst, die auch nur gemeinsam geklärt werden können? Ich denke, dass wir eh keine Wahl haben. Wir leben in einer Zeit, in der Risiken nicht mehr kompensierbar sind. Das ist ein Gedanke von Ulrich Beck, der hat ein Buch geschrieben, Weltrisikogesellschaft. Und er unterscheidet in diesem Buch kompensierbare von nicht kompensierbaren Risiken. Kompensierbare Risiken, das ist so, dass hier quasi, wenn irgendwo was passiert, dass man da irgendwie was machen kann, damit das wieder ausgeglichen wird. Also sagen wir zum Beispiel, irgendwo passiert ein Naturunglück, also eine Naturkatastrophe, ein Staudamm bricht zum Beispiel, und das ist dann natürlich tragisch und fordert vielleicht sogar Menschenleben oder so, aber man kann diesen Staudamm vielleicht wieder aufbauen. Ja, also es ist sozusagen nicht so im Großen, gesamtgesellschaftlich betrachtet, ist das nichts, was man nicht irgendwie wieder hinbekommen kann. Man kann aus Fehlern lernen und kann ja einfach dann einen besseren Staudamm bauen. Ein nicht kompensierbares Risiko wäre zum Beispiel, oder ist, also das ganz riesige, große, nicht kompensierbare Risiko ist der Klimawandel. Also hier ist es so, dass diese Staudämme, wenn die einmal brechen, dann kann man das nicht mehr rückgängig machen. Ein Beispiel wäre hier das Freisetzen von Methan aus den Permafrostböden, die bisher so auf der, also an den, wenn man so auf der Erdhalbkugel in Richtung der Pole geht, dann sind ja dort die Böden gefroren und dort ist quasi Methangas eingeschlossen. Und wenn diese Böden auftauen, dann wird das Methangas freigesetzt und das kann man dann nicht wieder zurück in die Erde bringen. Und Methan ist ja ein sehr viel schädlicheres Klimagas als CO2. Ja, und das ist eben ein nicht kompensierbares Risiko. Also es ist vor allem viel, viel, viel schlimmer als eben dieser Staudammbruch. Und ich denke, dass wir in eine, also ohne jetzt quasi so zu katastrophisieren, aber ich denke eh, dass wir in eine Welt hineinlaufen in den nächsten Jahrzehnten, die ganz, ganz viele nicht kompensierbare Risiken enthält. Und da werden auch Katastrophen eintreten. Und ich denke, das kommt dann vor allem darauf an, da auch mit einem entsprechenden Werkzeug, mit bestimmten Methoden, immer wieder mit der Komplexität von immer wieder neu entstehenden Situationen umgehen zu können. Also wir müssen lernen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wir müssen lernen, auf einem Boden, der sich ständig verändert, auf einem Boden, der schwankt, trotzdem einen stabilen, sicheren Gang zu entwickeln. Gerade im Chaos, gerade in der größten Komplexität steckt auch das größte Potenzial für ein gelingendes Leben. Also man kann das immer auch als Chance verstehen. Damit möchte ich heute enden und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du Lust hast, schreib mir doch mal deine Gedanken dazu. Das würde mich interessieren. Und ansonsten alles Gute. Vielen Dank. Bis bald.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden, wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.